den freundlichen Empfang, die Einladung zu euch. Es ist mir ein Vorrecht. Ich darf mich vielleicht kurz vorstellen. Meinen Namen habt ihr ja schon gehört. Martin ist ein bisschen fremder Name, aber ich hatte schon heute am Tisch gesagt, dass meine Vorfahren Hugenotten waren. Und Martha ist ein französischer Familienname. Und so heiße ich jetzt Martin mit Familiennamen. Ja, ich bin verheiratet mit einer Niederländerin. Von daher seht ihr auch schon gleich mein interkulturelles Interesse. Die Kulturen sind zwar ein bisschen nicht ganz unterschiedlich wie mit Afrikanern und so, aber trotzdem gibt es Unterschiede. Und jetzt will ich mal fragen, einige fahren vielleicht auch in den Niederlanden in Urlaub. Wenn man in den Niederlanden dieses Zeichen macht zu einem Menschen, wisst ihr, was der dann versteht? Was wir darunter verstehen, ja, ist deutlich. Aber in den Niederlanden heißt dieses Zeichen, oh, das ist ein intelligentes Köpfchen, der hat mitgedacht. Und wenn du das kommunizieren willst, nonverbal, was wir damit kommunizieren, dann musst du so machen. Und man sieht schon, dass die nonverbale Kommunikation nicht immer die gleiche ist. Nicht? Die Zeichen sind etwas oft anders hinterlegt und ganz besonders in fremden Kulturen, da muss man sehr vorsichtig sein damit. Ja, wir sind seit 45 Jahren verheiratet, wir haben 5 Kinder, alle erwachsen. Der Älteste ist 44 Jahre alt, ist ein schwerbehinderter junger Mann. Der hat ein Niveau vielleicht von einem 5-Jährigen, ist eine große Last. Gott hat uns durchgetragen bis hierher. Für mich nicht immer ganz einfach gewesen. Ich besuche schon Versammlungen und Gemeinden seit Ende der 80er Jahre und die Ini hat sehr viel Lasten alleine tragen müssen. Sie hat da wirklich einen großartigen Dienst getan. Aber dieser junge Mann oder Ältere, der liebt Jesus, nicht? Der geht gerne mit in die Versammlungsstunden, der singt alle Lieder auswendig, ist ganz toll. Ja, und 5 Enkelkinder haben wir bis jetzt. Ob es dabei bleibt, weiß ich nicht genau. Wir wohnen im Ruhrgebiet, also tief im Westen, nicht ganz weit weg von der niederländischen Grenze. Wir hatten das Vorrecht, einige Jahre in Afrika zu leben als Familie und ich reise jetzt auch noch und werde euch da auch, so Gott will, heute Abend auch noch ein bisschen von erzählen. Ich bin vielleicht schon etwa 100 Mal in Afrika gewesen, immer wieder um Geschwister zu ermutigen, Gemeinden zu besuchen, bis tief in den Urwald hinein, sehr spannend, die Gläubigen da zu sehen, die nach unseren Verhältnissen mit nichts leben, kein Strom, kein fließend Wasser, keine vernünftige sanitäre Installation. Und doch sprechen wir mit ihnen über Jesus und die himmlische Heimat, die Ewigkeit, die unser Zuhause ist. Ja, mein Anliegen, was mich eigentlich schon seit meiner Teenagerzeit beschäftigt, was ich weiß intellektuell, dass Gott mein Vater ist, hat mich aber noch mal so vor etwa 10 Jahren berührt. Da war ich Teilnehmer an einem Seminar und da ging es gerade auch um dieses Thema. Und es ist mir selber noch mal so groß geworden, dass ich einen himmlischen Abba-Vater habe, oder Abba heißt ja auch eigentlich Papa. Mein irdischer Vater ist nicht mehr. Das war übrigens, sollte ich euch noch Grüße mitgeben, fällt mir gerade ein. Der hat nämlich mit meiner Schwester Christiane Schäfer von Christiane und Ulrich, soll ich euch ganz herzlich grüßen, natürlich auch von meiner Frau und von meiner Heimatversammlung im Ennepe-Ruhr-Kreis. Ja, mein Vater, irdischer Vater, der lebt nicht mehr, aber ich habe einen Vater im Himmel, der für mich sorgt. Wenn ich nicht laut genug spreche, ich habe immer noch eine gewisse Erkältung, die noch nicht ganz abgeklungen ist, aus Afrika mitgebracht, sagt Bescheid, ich kann ein bisschen mehr. Oder ihr müsst eben die Technik ein bisschen höher drehen. Sagt ruhig, ich kriege öfter schon mal Bemerkungen, dass ich nicht laut genug spreche. Ja, wir haben einen himmlischen Vater und darum soll es gehen heute. Ich habe das mit Präsentationen ein bisschen unterlegt und ich habe auch Zusammenfassungen schriftlich gemacht. Es gibt schon mal Geschwister, die besonders ältere, aber vielleicht auch jüngere, die sagen sich, ich will gerne noch mal nachlesen, ging mir alles ein bisschen schnell und das werde ich dann auslegen nach jedem meiner Vorträge. Es soll jetzt erst um eine kleine Einleitung gehen. Kannst du vielleicht die Technik wieder anmachen? Und dann wollen wir uns immer weiter an das Thema heranmachen. Und zum Schluss, morgen möchte ich euch die größte Liebesgeschichte der Welt erzählen. Spannendes Thema über den Vater. Gott ist unser Vater. Und das Erste, worum es geht, und das Allerwichtigste, was ganz tief in unsere Herzen fallen soll, dass wir geliebt sind. Und das ist nicht selbstverständlich. Und das müssen wir immer wieder festhalten. Du bist, wenn du dann Jesus kennst, ein geliebtes Kind Gottes. Und diese Liebe Gottes, das ist unser Thema jetzt für heute Morgen, diese Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Man muss sich das mal vorstellen, was das heißt, ausgegossen. Da gießt einer seine Liebe aus. Seht mal, dieser kleine Erdenbürger, der weiß sich geliebt, wenn die familiäre Beziehung gut ist. Leider gibt es viele, wir haben auch viel unter Straßenkindern waren wir tätig, die dann weggegeben werden, die von Anfang an wissen, ich bin eigentlich nicht geliebt, nicht gewollt. Und das macht was mit einem Menschen, das trägt ihn durch. Und wenn die dann erfahren, es gibt doch Menschen und über die Menschen auch einen Gott, der uns liebt, das ist großartig. Der hat sich übrigens auch nie Gedanken darüber gemacht, ob auch die Statik von dem Arm, von der Mama oder dem Papa, ob die auch hält. Der vertraut einfach, der kann schlafen da. Und so möchte gerne Gott, dass du und ich, dass wir ruhen in seiner Liebe. Als ich selbst auf dem Seminar war, da hatte der Bruder, der das Seminar gehalten hat, der hatte ein paar Helfer und die gingen schon mal durch die Reihen mit so einem Kissen. Und ich habe euch so eins mal mitgebracht. Und auf einmal, als ich saß da hinten, hat jemand dieses Kissen so auf meinen Rücken gedrückt. Und das war irgendwie so ganz, ganz großartig. Ich merkte, ich bin geliebt. Und ja, die kann man bei Amazon kaufen. Ich lasse euch dies hier als Erinnerung. Wisst ihr, wenn jetzt Jesus selber durch unsere Reihen gehen würde und wird uns alle diesmal so aufs Herz legen und sagen, ich liebe dich. Darfst du auch gerne deiner Frau mal sagen. Ja, Gott hat uns auch so gemacht, dass wir auch bestimmte Momente der Berührung haben. Nicht? Sonntags morgens habt ihr wahrscheinlich ja auch die Gewohnheit, das Abendmahl zu feiern. Wir können etwas essen und berühren und werden daran erinnert, wir sind geliebt. Mein Kerntext für heute Morgen ist dieser. Da wird der Herr Jesus gefragt von einem Pharisäer, was ist das wichtigste Gebot von allen? Jesus antwortete, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Was hatte der gefragt, der Mann? Was ist das Wichtigste? Und Jesus ergänzt und sagt, das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig oder ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also Gott lieben, den Nächsten und sich selbst. Jetzt meine ich damit natürlich, ist damit nicht eine in sich selbst Verliebtheit gemeint, sondern sich einfach so annehmen, wie Gott uns geschaffen hat. Mit unseren Grenzen, wir haben alle Grenzen, wir sind alle ergänzungsbedürftig, auch in der Gemeinde. Ist nicht immer ganz einfach, aber wir müssen es und dürfen es anerkennen und uns so annehmen, wie wir sind, wie Gott uns geschaffen hat, wie er uns gemacht hat und wie er uns liebt, wie er unser Vater ist. Das hat mal jemand gesagt, das war jetzt nur ein Bild, der hat gesagt, stell dir mal vor, Gott hätte einen Tisch oder einen Schreibtisch, wo er dran arbeitet. Das hat er natürlich nicht, Gott ist Geist, ja. Aber wenn, dann hätte er dein Foto, ständ da auch. Du als Gotteskind bist ein geliebtes Gotteskind. Und damit wollen wir uns jetzt heute und auch morgen beschäftigen. Das ist der zweite Text für jetzt. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Römer 5, Vers 5. In dieser Hoffnung, ja, wir haben Hoffnung, Gottes Kinder haben immer Hoffnung. Vor wenigen Tagen war ich auf der Beerdigung eines lieben Bruders, der ist 90 Jahre alt geworden. Und da kam so dies nochmal so auf uns alle deutlich zu, wir haben Hoffnung. Die Frau, seine Frau, 3 Jahre älter noch, geistig noch sehr gut, noch sehr fit, sie weiß, sie wird ihren Mann einmal wiedersehen bei Jesus. Von einer Beerdigung hörte ich mal, dass der Mann musste seine Frau beerdigen am offenen Grab. Vor allen Zeugen sagte Erika, so hieß sie, wir sehen uns bei Jesus wieder. Das ist Hoffnung, ihr Lieben. Und diese Hoffnung ist nicht so, wie wir Hoffnung haben. Nicht? Ich habe jetzt die Erwartung, die Hoffnung, dass ich hier ein gutes Mittagessen bekomme. Das weiß ich nicht genau. Aber die Hoffnung ist fest, die verändert sich nicht. So wie wir heute Morgen im Kalenderblättchen gelesen haben, Gott verändert sich nicht. Wir alle verändern uns, wir werden älter, der Körper zerfällt langsam. Ist ein bisschen schwierig zu akzeptieren. Ich bin jetzt 69 Jahre und es hat mich auch schon erfasst. Und es wird immer weitergehen, bis zum Moment, wo entweder Jesus kommt, die Gemeinde heimholt oder er uns zu sich ruft. Aber Gott verändert uns sich nicht. Er ist gestern derselbe, heute, in Ewigkeit. Völker gehen, Regierungen gehen, die Großen dieser Welt, die gehen alle. Herr Putin wird eines Tages gehen, Herr Biden wird gehen, Herr Scholz und wie sie alle heißen. Aber Jesus kommt, unser Herr kommt. Und der gekreuzigte und begrabene und auferweckte Jesus von Nazareth kommt wieder als der Weltenrichter. Wir haben diese feste, unveränderliche Hoffnung. Und das enttäuscht uns nicht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er wohnt in uns, individuell in den Gotteskindern und kollektiv in uns. Er führt uns, er tröstet uns. Ja, diese Liebe Gottes ist so ein ganz großartiger Schlüsselbegriff. Wir wollen über die Liebe sprechen, wir wollen über unser Herz sprechen. Ihr erinnert euch daran, es ist ausgegossen in unser Herz. Und wir wollen auch da über den Heiligen Geist sprechen, der uns geschenkt worden ist. Dass wir nicht alleine sind, dass wir einen Tröster, einen Sachwalter haben. Das Wort heißt eigentlich einen herbeigerufenen Anwalt. Jesus ist unser Anwalt beim Vater, der Heilige Geist ist unser Anwalt hier. Ja, wenn man über Liebe redet, dann gibt es so ganz unterschiedliche Empfindungen in unseren Herzen. Da sind schmerzhafte Gefühle. Wenn man sich liebt in der Ehe, dann kann man auch enttäuscht werden. Ja, wie viele Beziehungen sind schon zerbrochen. Da gibt es Gedanken vielleicht für Schmetterlinge. Ja, ganz am Anfang, wenn man richtig zuerst verliebt ist, so die erste Liebe. Aber im Laufe der Jahre kann die dann ja auch immer fester werden, da kann man dran arbeiten, da gibt es Krisen, gibt es in allen Ehen Höhen und Tiefen. Wir haben auch solche Tiefen und auch manche Hochzeiten, Höhen. Wir haben auch mal in so einer Krise Hilfe uns geholt, indem wir uns auch selbst haben weiterbilden lassen und auch ein Seminar gemacht für die Geschwister in unserer Gemeinde. Denn die Ehen zu stärken, ihr Lieben, das ist sowas Wichtiges in dieser Zeit, wo Ehe so angegriffen wird. Ja, dann die Kinder, nicht? Der erste Liebeskummer ist auch nicht so ganz schön als Eltern zu erleben. Enttäuschungen, Partnerschaften, die zerbrechen. So ist das in unserem menschlichen Leben. Und wie gut ist es, wenn man dann weiß, da gibt es doch eine Grundlage. Ich bin geliebt von meinem himmlischen Vater. Ich darf diese Liebe atmen wie die Luft, die wir ja auch alle umsonst geatmet haben. Ja, keiner hat bezahlt heute für den Sauerstoff, den wir atmen, für den Strom muss man bezahlen und für Wasser, aber Sauerstoff. Und so ist es mit der Liebe Gottes. Und es hat mal jemand gesagt, wenn das mit der Liebe Gottes eigentlich so, als wenn du beim Sonnenschein, wenn es ein bisschen wärmer ist als heute, rausgehst und lässt dich einfach von den Sonnenstrahlen ganz neu erwärmen. Und so darf das auch sein, Geschwister. Wir dürfen uns immer wieder unter diese Liebe Gottes stellen. Und die Liebe Gottes stellt alle anderen Liebesbeziehungen, sei es zwischenmenschlich, in der Ehe, Familie, Gemeinde, völlig in den Schatten. Die Liebe Gottes, wir kennen dieses hohe Lied der Liebe. Die Liebe hat Geduld, 1. Korinther 13. Die Liebe ist freundlich, sie kennt kein Neid. Sie macht sich nicht wichtig, bläst sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos, sucht nicht sich selbst. lässt sich nicht reizen, trägt Böses nicht nach, freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt, sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer, sie hält allem stand. Ja, ich denke, da haben wir alle noch ein bisschen Nachholbedarf, ich jedenfalls, aber hier haben wir ein Modell. Und wenn man dieses Modell mit einem Namen füllen wollte, dann stand da Jesus. Der hat das alles getan. Aus Liebe bis zum Tod am Kreuz für dich und für mich ist er gegangen. Schon im Alten Testament hat Gott seinem Volk gesagt, Yahweh, also der Herr, Yahweh, war euch nicht deshalb zugeneigt, weil ihr größer als alle Völker wärt. Ihr seid ja selbst das Kleinste, sondern weil er euch liebt. Und das ist was ganz Großartiges. Gott spricht uns das immer wieder zu. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und es fällt so langsam nur aus unserem Kopf in unser Herzen und dann nochmal 1,5 Meter tiefer in die Füße und lässt uns bewegen zu unserem Nächsten, zu unseren Partnern, Ehepartnern, Kindern, Geschwistern in der Gemeinde. Das hat Gott seinem Volk zugesagt, weil ich euch liebe. Und das sollten die mitnehmen auf ihrer Wanderung durch die Wüste. Aber sie wollten lieber den Lügen des Teufels Gehör schenken. Und wisst ihr, ich glaube, das ist eine Taktik vom Teufel. Der wollte nämlich immer Vater sein. Und Jesus hat gesagt, er ist auch Vater, aber Vater der Lüge. Mehr kann er nicht. Auch uns kann er nicht mehr entgegenbringen als seine Lügen. Und deswegen versucht er immer wieder, dass die wunderbare Vaterschaft Gottes, diese Liebe, bedingungslose Liebe, tief in unser Herzen fällt. Ich will euch eine von diesen Lügen des Teufels mal erzählen. Es gibt viele andere. Damit bombardiert er uns alle immer wieder neu. Mehr kann er nicht tun gegen Gottes Kinder. Und leider geben wir dem oft so viel Gehör. Das Volk Israel, ich hatte euch gesagt, ging mit der Botschaft Gottes in die Wüsten hinein. Ich liebe euch. Ich bin immer bei euch. Ich will große Dinge durch euch tun. Ich werde die Weltgeschichte durch euch schreiben lassen. Habt keine Angst. Ich gehe vor euch her. Ich schütze euch hinterher. Die Shekinah-Säule war da. Schutz vorne, hinten. Und jetzt kommen sie nach 2 Jahren Wüstenwanderung an die Grenze des verheißenen Landes. Sie schicken 12 Spione aus. Die sollten das Land mal erkunden. Und die kommen zurück und hatten eine Botschaft. Wow, Leute, herrliches Land. Alles stimmt, wie Gott verheißen hat. Aber, das ist immer das, was der Teufel tut. Sein Aber, nicht? Ja, Gottes Verheißung, der kommt ja auch mit der Bibel, nicht? Aber immer mit seinem Aber. Aber, sie konnten doch sehen, die Frucht, die sie mitgebracht haben, die war so großartig und schwer, da mussten 2 Mann tragen. Aber es gibt Riesen. Das ist natürlich keine Neuigkeit, die gibt es immer. Die Feinde Gottes sind immer da. Und wir waren, haben sie gesagt, in unseren Augen wie Heuschrecken. Das ist auch kein Problem, dann wenn man sich klein fühlt gegen den Feinden gegenüber. Wir haben ja auch Feinde. Und zwar nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Finsternismächte. Und darum ist es so wichtig, immer wieder laut auch zu bekennen, Jesus ist Herr. Ich sage das immer wieder unseren afrikanischen Freunden, die viel mehr Angst vor der unsichtbaren Welt haben als wir, durch den Animismus geprägt. Wenn ihr jetzt diese Angst habt, dann müsst ihr singen, Jesus ist hier. Ihr müsst sagen, Jesus ist Herr. Gott ist Vater. Dann flieht der Teufel. Aber sie fühlten sich ganz klein. Und das bringt uns auf die Knie. Und jetzt kommt die Lüge. Auch in ihren Augen waren wir wie Heuschrecken. Und dann hätten eigentlich alle roten Lampen brennen müssen. Denn wie kann man feststellen, ob der andere uns so einschätzt? Die sind ja nicht an die Tore Jerichos gegangen und haben geklopft. Hallo, Spione von Israel, wir wollen mal eben gucken, wie ihr uns einschätzt. Ach ja, Heuschrecken, haben wir auch schon gedacht. Nein, das war eine ganz klare Lüge. Wisst ihr, und dann haben die alle, außer Josua und Kaleb, dem geglaubt und sind zurück. 38 Jahre später stehen sie wieder da. Josua und Kaleb, diese alten Männer, die mussten mitgehen. Die hätten da auch sitzen bleiben können und sagen, die kommen wieder. Denn Gott hat das ja verheißen, die kamen auch wieder. Aber mit einer ganz neuen Generation. Alle anderen waren gestorben in der Wüste wegen des Glaubens dieser Lüge. Und da seht ihr, wie schlimm das ist mit den Lügen des Teufels. Und dann schicken sie nur zwei Spione aus. Und die beiden Spione, die kommen in dem Haus von Rahab, der Prostituierten, an. Und die hat die Lüge aufgedeckt. Die hat gesagt, als ihr kamt damals, vor 38 Jahren, da standen unsere Soldaten bis an die Zähne in den Waffen und hatten die Hosen gestrichen voll aus Angst. Warum? Nicht, weil da ein Wüstenvolk kam aus der Sklaverei. In der Sklaverei hatte man die keine militärischen Strategien gelehrt. Die kamen barfuß an, hatten ein paar Knüppel in der Hand, konnten den Boden zertreten. Warum hatten die Angst? Weil wir wussten, dass der allmächtige Gott bei euch ist. Wow. Und sie haben gesagt, wir sind so klein. Kennt ihr das? Ich kenne das. Ich habe auch manchmal Angst. Aber wir können uns diesem Gott anvertrauen. Wir wissen, er liebt uns. Er hat gesagt, ich liebe euch. Und er gießt die Liebe aus. Du bist geliebt. Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, 1. Johannes 4, dass er seinen Sohn sandte. Ist das nicht großartig? Weihnachten steht vor der Tür, morgen ist der erste Advent. Übrigens, morgen fängt auch das neue Kirchenjahr an. Das hört auf mit dem letzten Sonntag, dem sogenannten Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, und fängt mit Advent an. Wir denken daran, er ist gekommen. Und das ist die Liebe Gottes, die so zu uns gesprochen hat. Ja, und er ist Sühnopfer für unsere Sünden geworden. Er hat bezahlt. Und er kam aus Liebe zu dir. Und wenn du oder ich, wenn wir die einzigen Sünder gewesen wären, er wäre gekommen. Er wollte uns nicht lassen. Und er lädt immer noch ein, die Menschen kommen. Es ist noch Platz. Keiner braucht draußen stehen. Das ist auch der Grund, warum wir auch diese Einladung noch weiter sagen. Ja, der zweite Punkt ist mit dem Herzen. Unser Herz, da ist jetzt natürlich nicht unser Organ gemeint, sondern die Schaltzentrale unseres Lebens. Und das sollen wir behüten mehr als alles. Ja, und das ist in unserer Zeit, in der wir leben, in der wir einen Mausklick weit von schlimmen Orten entfernt sind, so wichtig für uns alle, unsere Herzen zu bewahren. Und er möchte so gerne, dass wir ihm das Herz geben und sagen, Herr Jesus, du hast mich so geliebt, dass du für mich ans Kreuz gegangen, dass du für mich bezahlt hast, dass meine Sünden fort sind, dass du nie wieder darüber sprechen wirst. Jetzt möchte ich dich auch lieben von ganzem Herzen und zweitens dann auch später meinen Nächsten wie mich selbst. Wir sollten ihm Raum geben bis in die hintersten Winkel unseres Lebens. Das ist so wichtig, Geschwister, und das muss man immer wieder erneuern. Uns immer wieder ihm zur Verfügung stellen. Und es wäre schön, wenn wir das auch jeden Sonntag wieder neu tun, beim Feiern des Abendmahls. Herr Jesus, ich liebe dich, weil du mich zuerst geliebt hast. Du hast damit angefangen und jetzt möchte ich auf dem Weg weitergehen. Und ich möchte für dich da sein. Mein Leben soll dir gehören. Das ist Hingabe, die muss man immer wieder erneuern. Das geht nicht ein für alle Mal. Das ist auch ein gewisser Weg, auf den man sich begeben darf. Der Apostel Paulus, der hat mal den Kolossern Folgendes geschrieben: Darum tötet alles oder habt getötet, ja, seid in dem Zustand und geht darin fort, was zu eurer irdischen Natur gehört: sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste, Habgier, die Götzendienst ist, Habgier, immer mehr haben wollen, als man eigentlich hat. Diese Dinge ziehen Gottes Zorn nach sich, er wird die treffen, die ihm nicht gehorchen. Auch ihr habt früher so gelebt, als ihr noch ganz vom Irdischen bestimmt wart. Doch jetzt sollt ihr das alles hinter euch lassen. Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen, schändliches Gerede. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen, denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen. Ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Das ist, finde ich, ganz interessant. Das steht im Epheser 4 auch so deutlich. Das Alte ausgezogen, das Neue angezogen, aber unterwegs sind wir auf einem Weg. Auf den haben wir uns begeben. Zum Beispiel mit dem Thema, dass wir einander vergeben sollen. das ist jetzt nicht so wie ein Schalter. Ich habe mal Elektrotechnik studiert, da macht man den Schalter ein und dann gibt es Licht und dann ist die Sache erledigt. Nein, so geht das mit dem Vergeben nicht. Vergeben ist ein Weg. Menschen tun uns Unrecht und wir tun einander Unrecht. Und das wird leider bleiben, bis wir dann am Ziel in der Ewigkeit angekommen sind. Aber es ist ein Weg. Wir müssen sagen, ich möchte mich auf den Weg begeben. Ich möchte dem anderen vergeben, auch wenn er noch nicht um Vergebung gebeten hat. Wir können die Vergebung zuerst dann zusprechen, wenn der andere auch kommt. Aber mittlerweile kann ich ganz frei werden in meinem Herzen. Und das macht so viel, nicht? Dass man nicht die Bitterkeit mit sich trägt. Wie viel Bitterkeit gibt es nicht auch unter Gottes Kindern? Und lasst uns doch auf diesen Weg gehen, diesen Weg der Veränderung in das Bild Christi hinein. Ich wundere mich über Gott, dass der große Gott sich Mühe gibt, in mein kleines Leben, auch heute Morgen, durch das Wort Gottes hineinzuwirken, dass ich Jesus ähnlicher werde. Das ist übrigens sein großer Plan, nicht? Er hat nicht so den Plan, dass wir immer so auf Wolke 7 oder 9 schweben oder auf Rosen gebettet sind. Und er wird auch nicht alle meine Wünsche erfüllen, aber alle seine Verheißungen, die wird er erfüllen, minutiös. Und er hat den Plan, dass wir als Schwestern und Brüder eines Tages bei ihm im Himmel sind und dass sein Haus voll ist von Geschwistern, die Jesus ähnlich sind. Das ist sein Plan. Und wir alle haben Dinge, die wir nicht verstehen. Ich habe auch mehr Fragen in meinem Leben als Antworten. Und dann kommt immer der Teufel und der flüstert und sagt, dann lass das doch ganz sein mit dem Glauben. Das hast du so viel gebetet. Nicht viel. Ich habe euch erzählt von dem Jungen, wir haben noch andere Probleme, geistliche Probleme mit anderen Kindern. Und kennt vielleicht der ein oder andere von euch auch. Viel Krankheit, meine Frau ist sehr kränklich. Dinge, die wir einfach nicht verstehen, aber wo wir uns immer wieder an den Herrn klammern und sagen, Herr, ich will dir doch vertrauen, ich will dich ehren. Wir ehren ihn durch Vertrauen. Das schreibt Paulus den Thessalonichern ganz deutlich, dass an dem Tag, wenn Jesus kommt, dass Gott geehrt wird in den Heiligen und verherrlicht in denen, die geglaubt haben. Ich wünsche mir, dass der Herr mir dieses Vertrauen schenkt, bis er denn dann auch wiederkommt. Also das Alte haben wir wie alte Kleider ausgezogen, das Neue angezogen und sind jetzt unterwegs mit Jesus und auf einer Zielgeraden. Wir sehen eigentlich ja schon den Horizont, die Ereignisse, die sich ja immer mehr überstürzen in den letzten Wochen und Monaten, lassen uns erahnen, dass das Kommen Jesu nahe ist. Wir wissen das natürlich nicht genau, aber er hat gesagt, ich komme. Und wir sind unterwegs auf dieser Zielgeraden und wissen um das Ende. Ist das nicht großartig? In meiner Jugend, so Ende der 60er Jahre, da gab es im Iran einen Schah. Die Älteren werden sich vielleicht an den erinnern, der Schah von Persien. Und der hat fürchterlich opulent gelebt, also in einem Reichtum. Der hat mal aus Anlass des 2500-jährigen Bestehen des Persischen Reiches ein Fest für 100 Millionen Dollar an 3 Tagen gemacht. Er hat Singvögel aus Europa einfliegen lassen und so weiter. Die hohen Königshäuser waren alle vertreten. Und links und rechts, da starben die Kinder vor Hunger, nicht? Und da war die Bevölkerung so im Aufstand gegen diesen Schah. Und die sind auf die Straßen gegangen. Die haben ihr Leben gelassen. Und schließlich musste der Schah dann doch abziehen, abdanken und ist dann auch später irgendwo in Ägypten an Krebs in einem Militärkrankenhaus verstorben. Aber die Leute haben gekämpft, sind gestorben, damit nur der geht, und haben Platz gemacht für Al-Khomeini. Anfangs war es ein bisschen ruhiger, später wurde es noch viel schlimmer als vorher. Aber ihr Lieben, wenn wir unser Leben geben, das heißt nicht sterben, sondern unsere Zeit auch für die Gemeinde geben, für die anderen, dass es den anderen besser geht. Diese Welt fragt immer, was bringt mir das? Was habe ich da jetzt von? Ja? Wie kann es mir jetzt besser gehen? Aber Gottes Kinder fragen, was kann ich denn tun, dass es meiner Frau besser geht oder meinen Kindern oder der Gemeinde oder an meinem sozialen Arbeitsfeld. Ich habe auch als Ingenieur viele Jahre arbeiten können, teilweise selbstständig. Auch da sind wir seine Zeugen. Was können wir tun? Hoffentlich sind wir nicht Ursache des Problems, sondern an der Problemlösung interessiert durch Liebe. Wir wissen, wenn wir unser Leben geben für ein Ziel, für Jesus, weil er uns erst geliebt hat Und dann hat er noch gesagt, ich komme mit Lohn. Kann man sich gar nicht vorstellen. Nicht? Wir wissen auch, wie das Ganze ausgehen wird, nicht jeden einzelnen Schritt. Und das Ganze hat er getan durch den Heiligen Geist. Ist das nicht großartig? Am Tage der Pfingsten kam der Heilige Geist, gesandt von Jesus, nachdem er verherrlicht war, gesandt vom Vater, damit wir hier nicht alleine sind. Du bist nie allein. Gottes Kinder sind nie allein in Ewigkeit. Wisst ihr, das Schlimmste ist das Verlorensein ohne Jesus in Ewigkeit allein zu sein. Das ist kein Ort der Familienzusammenführung, wo der Werner Gitt hat das mal erzählt, nach einer Predigt kam eine Frau zu ihm und sagt, hören Sie mal, ich will gar nicht in den Himmel kommen. Oh, sagt er, habe ich das jetzt nicht alles drastisch genug erklärt? Nein, ich will in die Hölle, da ist meine Mutter und ich will bei meiner Mutter sein. Und da hat er ihr gesagt, erstens wissen Sie gar nicht, was in der letzten Sekunde des Lebens der Mutter noch passiert ist, ob die da wirklich ist. Und zweitens ist die Hölle kein Ort der Familienzusammenführung. Da ist man alleine. Das ist schrecklich, nicht? Wir sind hier gemeinsam, oft nicht dankbar genug dafür. Viele unserer Geschwister sind alleine in den Zellen, Gefängniszellen, vielleicht schon Jahre und Jahrzehnte, haben vielleicht die Zeitorientierung verloren. Viele Millionen, 260 Millionen Christen werden heute verfolgt, leben nicht so frei wie wir. Aber wenn sie selbst in den Zellen sind und ihre Zeugnisse, die wir hören, sie erleben die Nähe Jesu ganz besonders. Ich möchte das jetzt nicht so, ich weiß nicht, ob ich dann die Kraft dazu hätte, aber brauche ich ja auch jetzt noch nicht. Gott schenkt auch die Kraft erst dann, wenn sie nötig ist. Aber sie erleben die Nähe Jesu. Und das werden alle von uns bestätigen, die mal krank waren, die plötzlich eine schwere Diagnose bekommen haben. Er ist uns nah, du bist nie allein, in Ewigkeit nicht. Selbst David sagte, wenn ich durchs Tal des Todesschattens gehe, du bist bei mir. Und so wissen wir, er ist bei uns durch seinen Geist, er tröstet uns, er ist unser Fürsprecher, unser Anwalt und ist immer bei uns. Jesus hat gesagt, er ist bei uns in alle Ewigkeit. Wir haben ein sehr schönes Wort aus dem Korintherbrief, die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, er tröstet uns. Und wie oft habt ihr das doch auch schon erlebt? In einer Notlage, plötzlich kommt ein Bibelvers oder ein Lied oder jemand besucht dich, das ist der Heilige Geist, dem aufs Herz gelegt hat, einen Besuch zu machen. Oder wir haben Karten bekommen von lieben Geschwistern, die uns vielleicht zum Geburtstag geschrieben haben oder wie auch immer. Der Heilige Geist ist der Beistand, der Fürsprecher, der Lehrer, der Tröster, Kraftgeber, Gnadengeber, die Quelle aller Weisheit und Erkenntnis. Und er gestaltet unser Leben Tag für Tag weiter in das Bild Jesu. Und selbst manchmal singen wir, es gibt Tage, die haben keinen Sinn. Das stimmt aber gar nicht. Denn alle Tage haben Sinn, Gott hat sie aufgeschrieben in sein Buch und sie machen ihren Sinn, auch wenn wir den Sinn nicht verstehen und wir brauchen doch auch den Sinn nicht verstehen. Wenn ich meinem himmlischen Vater vertraue, dann weiß ich doch, der macht das gut, Papa ist da. Ich erinnere mich noch, ich war vielleicht so Mitte 50 und wir hatten ja schon einige Kinder und einiges auch erlebt in Afrika. Und wir waren mal zu Besuch eine Nacht in dem Haus, wo meine Eltern wohnten. Und da dachte ich abends, als ich im Bett lag, irgendwie, ah, wow, Papa ist da. Ich war ja selbst schon Vater und hatte viele Dinge erlebt. Und so darfst du auch wissen, dein himmlischer Vater, er ist da. Ich fasse noch mal zusammen. Der erste Teil, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Wir sollen sie erleben, Kraft, Trost und Hoffnung schöpfen. Und dadurch sind wir fähig, jetzt erst die Liebe auch weiterzugeben an andere, an unseren Nächsten, zunächst den Ehepartner und die Familie und dann die Gemeinde und darüber hinaus unser soziales Umfeld. Und so dürfen wir unseren Tank, Liebestank, füllen lassen mit der Liebe Gottes. Und mit vollem Tank lebt sich immer ganz gut, auf jeden Fall besser. Und das darf unseren Lebensstil prägen. Im Gedanken an Golgatha und im Gedanken an das leere Grab, die Auferstehung Jesu. Ja, das war mein erster Teil. Wie gesagt, ich möchte gerne noch zwei Teile mit euch weitergehen. Es ist so eine ganze Vortragsreihe von 6, 7 Teilen. Und morgen, so Gott will, dann die größte Liebesgeschichte der Welt erzählen. Ihr dürft mir auch gerne Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob ich die alle beantworten kann. Was ich kann, gerne, dürft auch hinterher gerne zu mir kommen. Ich würde gerne mit dem nächsten Teil weitermachen. Aber wenn irgendwelche dringenden Fragen sind, scheut euch nicht, die ruhig auch freimütig zu stellen. Ja, ich werde mal weiter umschalten, aber wie gesagt, ja, nachdem wir eine Einleitung hatten.
Darf ich noch kurz eine
Frage? Ja, gerne, Jochen.
Für uns als Menschen ist es ja immer für unseren menschlichen Verstand schwierig zu begreifen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und wenn wir jetzt so den Vortrag gehört haben über die Liebe des Vaters, wie macht man das jetzt? Oder wie, vielleicht hast du da Gedanken dazu. Wir sind ja im Dialog, oder unser Wunsch ist ja, dass wir mit Gott im Dialog sind. Und manchmal gibt es so eine Schwierigkeit, die Liebe zu Jesus und dann die Liebe zum Vater. Ich weiß, dass man das, dass ein gewisses Geheimnistum ist, aber vielleicht könntest du doch ein paar Gedanken äußern, wie wir das so praktisch in unserem Leben machen können, im Gebet, ob man das, nur mal ein Beispiel jetzt, ob es gut ist, einmal im Gebet mehr zum Vater zu reden und ein andermal mehr im Gebet zu Jesus zu reden. Oder ich weiß gar nicht, ob man darüber so das formulieren kann.
Ja.
Ich weiß jedenfalls, dass es ein Thema ist, was, also manchmal habe ich im Gespräch mit anderen, glaube ich, das schon öfters mal so, ja, ich komme da ein bisschen schwierig zurecht. Und es wird auch wenig darüber gesprochen, in unseren Kreisen, weil du eben extra angeboten hast, ein paar Fragen zu stellen. Traue ich mir jetzt mal so etwas komplizierter.
Ja. Vielen Dank. Also die Frage trifft genau natürlich den Punkt, worum es eigentlich geht. Und im Laufe der nächsten beiden Teile würde ich da auch noch ein bisschen näher drauf zurückkommen. Aber das ist so, dass man relativ wenig, also wenn ihr mal eine systematische Theologie euch anguckt, euch da ein Buch nehmt, dann werdet ihr finden viel Themen über all die Worte Soteriologie, also Heilslehre, Christologie und Pneumatologie und Eschatologie, also die Zukunftslehre über den Heiligen Geist, aber nichts, fast gar nichts über, ich sag mal, Abbalogie, die Lehre vom Vater. Ich glaube, das ist ein bisschen verdunkelt worden. Ich habe den Eindruck, dass der Teufel das nicht will, weil er immer Vater sein will. Und deswegen ist es so gut, dass wir uns daran gewöhnen und es uns auch beibringen, zum Vater, Abba Vater. Das Abba heißt eigentlich, das ist ein ganz interessantes Wort, ist ein aramäisches Wort, was durch all die Sprachen, selbst Luther hat es übernommen, ins Deutsche ist immer Abba geblieben. Und das heißt eigentlich, was die Kleinen sagen, Papa. Ein Bruder erzählte mal, er war in Jerusalem, hat vom Ölberg auf die Stadt gesehen und plötzlich rief hinter ihm ein kleines Kind, Abba, Abba, Abba. Und er hat erst gedacht, hey, wer gebraucht denn diese heilige Vokabel so? Und dann lief dieses kleine Kind in die Arme seines Vaters. Und das fällt uns oft so schwer, dass wir so sind wie Kinder. Aber Jesus hat das doch gesagt, wenn ihr nicht werdet, was ist der Vorteil von den Kindern? Ich habe euch dies Kleine gezeigt, nicht? Die fragen einfach nicht, hält die Hand, die vertrauen. Und dieses Vertrauen möchte der Feind uns wegnehmen. Wir dürfen also zum Vater beten, Abba Vater. Mit Kindern, da bete ich eigentlich Herr Jesus, sage ich dann, weil ich weiß, die Geschichten von Jesus, die können die viel besser verstehen. Aber wenn man ein bisschen reifer wird, dann merkt man einfach, ja, ich habe einen himmlischen Papa. Einen himmlischen Vater. Und egal, ob ich 70 bin oder 80 oder 90, er liebt mich. Ich bin geborgen bei ihm. Wir brauchen da keine, ich sag mal, mathematische Differenzen machen. Nicht? Also es ist nicht verkehrt, zu Jesus und zum Herrn Jesus zu beten und zum Vater zu beten. Aber vielleicht können wir uns da einfach mal drüber Gedanken machen. Es wird später noch mehr kommen. Jesus selbst hat gesagt, in der schwierigsten Stunde seines Lebens, aber Vater, in Gethsemane, alles ist dir möglich. Das heißt, in der Notlage als Mensch, Golgatha stand vor ihm, da spricht er den Vater so an, aber Vater, da hat er die Beziehung, die vertikale Beziehung zum Vater aufrechterhalten. Und dann zweite sagt er, alles ist dir möglich. Er hat vertraut, dieser Gott ist allmächtig. Glaubst du das? Glaube ich das? Der kann so dein Problem wegnehmen. Er ist allmächtig. Und dann hat er sich gebeugt unter den Willen des Vaters, nicht dein Wille, sondern mein Wille geschehe. Ich freue mich darüber, dass ich Gott so anreden darf. Manchmal, wenn ich das sage, dann kommt jemand hinterher zu mir, ja, das ist ja auch der heilige Gott, der kann es doch nicht Papa zu sagen. Und ja, da kann man lange drüber theologisieren. Ich tue das, ich ermutige auch gerne dazu. Und in dem nächsten Teil habe ich auch eine Bibelstelle, die uns ermutigt. Aber danke für die Frage, die ist eigentlich sehr, ja, fundamental, finde ich. Der Teufel versucht, das immer zu verdunkeln. Aber wenn wir dahin kommen, wenn ich dahin komme, ich bin da auch noch Lernender, also denk nicht, dass ich da jetzt über allen Problemen stehe. Wenn wir dahin kommen, dass wir diesem himmlischen Vater vertrauen, dass er keine Fehler macht, bei allem Schweren, was auf uns zukommt, ist nicht immer ganz einfach. Es dauert ein bisschen, nicht? Ich denke gerade an Paulus und Silas. Ihr kennt ja, als die sich aufmachten auf die zweite Missionsreise, da gab es erst Streit. Die haben übrigens auch nicht angefangen zu beten. Die hatten einfach nur den Wunsch, die Geschwister zu besuchen, die sie vorher schon mal besucht haben. War ja ein guter Wunsch, ne? Aber dann gab es Streit mit Barnabas, die haben sich auseinandergegangen. Toll, hatten wir jetzt zwei Missionsteams. Und dann irrte Paulus und Silas so in Kleinasien umher, da gingen sie hin. War nicht erlaubt, vom Heiligen Geist zu evangelisieren. Man stellt sich die Frage. Aber der Paulus machte weiter, weiter. Und dann kam er und hörte den Ruf. Und dann lesen wir, jetzt haben wir geschlossen. Hat er nicht gesagt, wir haben jetzt einen Brief aus dem Himmel gekriegt. Nein, komm rüber und hilf uns. Er kommt nach Europa, in Philippi, kommt im Gefängnis aus. Sitzt da im tiefsten Knast. Die Theologen sagen uns, das war der Ort, wo die Gülle vom ganzen Gefängnis durchging. Die saßen also bis zu den Knien in der Gülle. Der Rücken schmerzte, war nicht so pralle. Da dauerte ein Moment und dann haben sie angefangen zu loben. Und dann griff Gott ein, nicht? Und so ist das auch in unserem Leben. Wir haben jetzt nicht mehr so ganz viel Zeit. Ich komme noch mal einige Male auf das Thema zurück. Ich wollte gerne euch mal was vorstellen. Und zwar das apostolische Glaubensbekenntnis. Das haben ganz am Anfang die ersten Väter der Christenheit mal aufgestellt, um die Grundlagen, da gibt es zwei unterschiedliche, ich nehme gerne dies, die Grundlagen unseres christlichen Glaubens festzuhalten. Und für mich sind das Themen, da kann man nicht dran rütteln. Es gibt viele sekundäre Fragen im Gemeindealltag und so. Da können wir drüber diskutieren. Aber, und die fangen so an, ich glaube an Gott, den Vater, ja, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, an Jesus Christus, seinen Eingeborenen. Das hat mit Geburt nichts zu tun. Ich habe mich gefreut, dass jetzt auch hier in der revidierten Elberfelder steht, zwar noch immer als Fußnote bei Johannes 3,16 und Johannes 1,18, den Einzigen, den Einen und Einzigen. Den hat er gesandt, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden, von den Toten aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des allmächtigen Vaters. Da seht ihr, das war für die ersten Väter der Christenheit ganz wichtig. Der Begriff und Gott ist unser Vater. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das ist ein Bekenntnis. Ich bin ab und zu mal eingeladen in einer lutherischen Gebetsgemeinschaft. Die haben nachmittags ihren Gottesdienst auch zum Verkündigen. Und die haben die Gewohnheit, jedes Mal dieses apostolische Glaubensbekenntnis laut aufzusagen. Die können das mittlerweile auswendig. Und wisst ihr, dieses laut aufsagen, in dieser Welt proklamieren, dass Gott Sieger ist, dass Jesus überwunden hat am Kreuz. Er ist Herr, Gott ist mein Vater. Das macht viel, denn da wird in der unsichtbaren Welt, da wird registriert, dass es hier Leute gibt, die die Herrschaft Jesu proklamieren. Das hilft uns auch in unserem Glaubenskampf. Und an dem großartigen Tag der Auferstehung, als unser Herr aus den Toten auferstanden ist, Gott ihn auferweckt hat, der Vater, er ist ja auferstanden in eigener göttlicher Kraft und auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters, da begegnet er dieser ersten, sage ich mal, Missionarin Maria. Und Jesus sagt, ihr halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt, geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater. Jetzt erst, ihr Lieben, konnte die Wahrheit, dass Gott Vater ist, verkündet werden. Nachdem Jesus am Kreuz gesiegt hat, die Macht der Finsternis, den Starken besiegt hat, in sein Reich eingedrungen ist, mit großem Kampf gekämpft, auferstanden aus des Grabes Macht und Nacht. Jesus hat uns helles Licht gebracht. Da konnte er sagen, jetzt. Im Alten Testament war Gott auch als Vater bekannt. Es gibt da einige, 3, 4 Stellen, aber in dem Sinne als Schöpfer, als Ursprung des Lebens. Aber jetzt in der Beziehung, die Jesus zu ihm hatte, eine Ewigkeit lang. Beziehung der Liebe. Aus dieser Beziehung heraus hat er sich senden lassen und ist aber auch freiwillig gekommen. Wir haben diese beiden unterschiedlichen Worte im Neuen Testament. Er ist gesandt und gekommen, nicht zähneknirschend, weil er dich liebte und weil er den Vater ehrte, ehren wollte und geehrt hat. Und dann ging Maria eben und sagt das den anderen. Ich habe den Herrn gesehen und erzählte ihnen, was er zu ihnen gesagt hat. Ja. Und jetzt zum Schluss noch ein Zitat von Paulus zu unserem Thema, bis wir dann heute Nachmittag weitermachen wollen. Paulus, der hat einmal geschrieben zu dem Thema des Vaterseins, als die Zeit gekommen war oder die Zeit erfüllt war, in Erfüllung ging, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in allen Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Jesus hat damit angefangen, Gethsemane, aber Vater, alles ist dir möglich. Paulus sagt, der Geist Gottes in uns bewirkt, dass wir aber Vater rufen. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Ja, das ist Galater 4, ich meine, das wäre die NGÜ-Übersetzung. Ich vergleiche immer gerne Übersetzungen. Ich weiß mich so ein klein bisschen zu bewegen, auch mal in griechischen Text nachzusehen, aber ich kann nicht Griechisch in dem Sinne. Aber die verschiedenen Übersetzungen, die wir haben, die lege ich dann schon mal gerne nebeneinander und sehe, die sind ja nicht falsch. Die haben ja alle mit sehr viel Intelligenz übersetzt. Aber man merkt so manche Nuancen, die man dann besser versteht. Und das ist eben Galater 4 aus NGÜ gewesen. Ja, man hat mir Zeit gegeben bis 11.30 Uhr. Die Zeit ist erfüllt. Danke für deine Frage. Gerne auch weiter noch Fragen. Und wir treffen uns heute Nachmittag wieder.